herzlich willkommen zur mittlerweile 7. Folge vom True Athlete Podcast. Aber erste Folge, in der ich nicht alleine in meinem wunderschönen Studio sitze. Ich habe kompetente Beratung bei mir neben mir sitzen. Servus, Matthias Knasalla.
Ja, vielen Dank, Gregor. Ja, wir haben es hier wirklich nicht schlecht. Wir sitzen sozusagen beim Gregor zu Hause auf einer wunderschönen kleinen Terrasse und ja, so lässt sich doch arbeiten.
Auf jeden Fall, ne? Vielleicht hört man ja so ein bisschen die Idylle und das Vogelgezwitscher und ein Flugzeug oder so. Wir probieren es einfach mal aus.
Genau.
Ja, Matthias, also heute geht es ja um das neue Challenge-Rennen in Samurin, wie Championship, und da bist du ja natürlich eigentlich so der, also mein perfekter Co-Podcaster, und zwar als bis Samstagmittag,
bis Samstagmittag.
Bike-Record-Holder auf dieser Strecke.
Ja.
Wie fühlst du dich jetzt?
Fühle ich mich nicht mehr ganz so gut, nachdem mein Record gesmashed wurde, was aber natürlich in keinster Weise überraschend war. Aber ja, ich kenne das Rennen ganz gut, ich war letztes Jahr da und ja, ich glaube, es war eine total interessante Championship und freue mich, dass wir darüber heute sprechen können.
Auf jeden Fall, aber ich denke mal, bevor wir loslegen, ja, ich hoffe, die Hörer kennen mich inzwischen, aber ja, vielleicht erstmal ein paar Worte über dich. Vielleicht magst du dich mal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du?
Ja, also mein Name ist Matthias Nosalla. Ich starte auch mit Profilizenz, bin auf den längeren Strecken oder den Langstrecken unterwegs und war letztes Jahr bei der Challenge Samurin, beim Test-Event für The Championship, bin da Zweiter geworden und kenne daher die Strecke sehr gut. Und neben meiner Geschichte als Sportler bin ich bei G-Volution Training als Coach tätig. Mhm. Und ja, wir betreuen Sportler, Triathleten jeglichen Leistungslevels, von Einsteigern bis Profiathleten. Und ja, von daher habe ich doch ein, wie ich denke, recht breites Spektrum an Einblicken in diesen Sport. Und komme natürlich eher von der Langstrecke und finde es interessant, das Rennen jetzt mit einem Kurzstreckler besprechen zu können.
Das ist eigentlich eine recht interessante Kombination so. Und ich bin ich auch wirklich froh, dass du dabei bist, weil natürlich habe ich ja auch mal in Wiesbaden 70-Strecke oder die Mitteldistanz ausprobiert. Und klar, ich sag mal, den einen oder anderen kennt man ja auch teilweise auch von Kurzstreckenzeiten. Aber ich denke mal, ich kenne mich dann eher so Richtung Alistair und Richard Berry aus, wohingegen du ja doch Ahnung hast wirklich von den Mitteldistanzathleten. Genau. Ich denke mal, dass wir da uns ganz gut ergänzen werden.
Wunderbar.
Und ja, wir haben ja auch schon, ab und zu trainieren wir auch mal zusammen. Ne? Wenn ich lieb bin, nimmst du mich zum Lauf mit.
ja, und du, wenn du ganz gut gelaunt bist, dann kommen wir auch zusammen wieder an. ja, das stimmt. Und da besprechen wir ja schon immer die Rennen vom Wochenende. Und ja.
Absolut, ne? Und da haben wir schon eigentlich ja vorher schon so ein bisschen unsere Prognosen abgegeben, wo man ja sagen kann, wenn man erstmal so all in all das Ganze together betrachtet, hast du ja dann doch recht gehabt, ne? Du hast ja dann gesagt, okay, auf dieser Strecke, wer soll Lionel Sanders schlagen?
Ja.
Und, ja gut, er hat dann gewonnen. Wahrscheinlich jetzt nicht so eindeutig, also schon deutlich, aber dann vielleicht doch geforderter, als man gedacht hätte. Und, naja, bei mir war es ja immer so eine Sache. Ich wusste natürlich, als immer noch Alistair Brownlee ist immer noch dort, aber sein Umstieg war ja vor relativ kurzer Zeit. Da weiß man auch noch nicht so hundertprozentig, wie er das jetzt auch so wegsteckt.
Ja.
Richard Murray war ja für mich doch irgendwie auch so ein großer Joker,
ja,
wo ich immer gesagt habe,
ja, stimmt.
Also es ist einfach mal extrem schwierig, ihn einzuschätzen. Das habe ich ja auch dir gesagt,
ja,
da ich auch mit ihm zusammen trainiert habe und eigentlich erfahren habe, dass er ja an sich im Training schon seinen Körper sehr gut kennt, aufgrund dessen, ja, dass er teilweise, so kommt es einem vom Außen mal so ein bisschen vor, deutlich lockerer und deutlich weniger trainiert als so, genau, so ein bisschen Sunnyboy-mäßig, ja, und dann mal hier der coole Coffee-Stop,
ja,
als man selbst, beziehungsweise die anderen in unserer Trainingsgruppe.
Okay.
Aber dafür hat er mich ja umso mehr eigentlich in den anderen Wettkämpfen, auch gerade so Island House Triathlon, also auch wo auch so Windschattenfahren verboten war, sich richtig stark verkauft.
Ja.
Und aufgrund dessen, dass man das so schwer einschätzen konnte, konnte ich ihn auch nie so richtig, wollte ich ihn auch noch nie so richtig ausschließen.
Ja.
Und
ja. War nicht ganz so, also ich habe ihn auch doch weiter vorne gesehen, muss ich sagen, als Platz 5, aber ja, ist sicherlich vielleicht einer der Athleten dieses Jahr bisher. Ich glaube, WTS-Sieger hat er dieses Jahr schon gehabt. Dann
war das? Ja. Nee, noch nicht. Nein.
Hat er dieses Jahr noch keinen?
Noch keinen. Nee, der Mario schlägt wieder bisher
auch nicht zu. Mario ist noch stärker. Aber diese Super League, wo es ja, diesen Paycheck gab, ja, da ja, hat er, genau. War er stark. Dann den, genau, Island House Triathlon hat er gewonnen, in letzter Ausgabe. Also sicherlich einer der Athleten in den letzten 10 Monaten. Ja. Aber jetzt hier nicht ganz vorne dabei. Nee.
Genau, wen haben wir vor dem Rennen, man holt sich ja auch so ein paar Stimmen ein, ja. Michael Rehlert, habe ja. ich mir notiert, war sehr markant. Also man kennt ja die Rehlert-Brüder ja sowieso immer ja. In den Äußerungen immer so sehr gentleman-like, immer extrem zurückhaltend. Wobei ich jetzt diesmal sogar sagen muss, das war mir schon fast zu zurückhaltend. Also,
Rot Gefahr, euch, ne?
Ja, ja, so, so ein bisschen noch so dieses Zitat, naja, und ich hoffe, wir stehen nicht wie die blutigen Anfänger da. Und dann hat er wirklich ja so eine Bombenleistung hingelegt,
ja.
wo ich mir schon dann fast denke, naja, also er wird ja schon gewohnt, das ist ja auch so ein bisschen natürlich auch so deren Art, so dieses, ja, dieses Understatement
ja, und Gentleman, also vor allem vom Andi, so die Gentleman, aber.
Ja, ja, genau. Ja. Und Michael steht dem eigentlich nichts nach.
Ja. Ja, manchmal und. Platzt ihm der Kragen, aber sonst ist er auch eher, eher Understatement, ganz klar. Ja.
Aber auf jeden Fall, das war, also da habe ich wirklich vorm Rennen gedacht, so, naja, ob das was wird und es ist schon fast zu defensiv, aber auch wie er das Rennen dann gestaltet hat, kommen wir ja später zu, wirklich ja. dann wirklich, also er war ja
überragend.
Total heiß und wirklich ja. eigentlich überragend.
Ja, er hatte schlechte Ergebnisse in Asien, ich glaube, also einmal beim letzten ist er ausgestiegen, davor das Rennen, ach, da hat er eine Penalty-Strafe in einem bekommen, mhm. also die Asien-Rennen war lang da im Tanjapura trainieren, die liefen nicht so. Aber er ist für mich einer, vielleicht der Athlet, der am meisten unterschätzt wird auf dem Rad, von allen Profi-Athleten mhm. auf der Mittelstrecke und Langstrecke. Und ja, das Rennen zeigt ganz klar seine Leistung. Also
absolut.
Absolut, ja. Zu, kommen wir noch zu. Ja.
Kommen wir noch zu. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal so, also Disziplin für Disziplin einfach mal so durch.
Wunderbar.
Erstmal, ne? So, dann kann man das so relativ geordnet einfach mal durchgehen. Ja.
Ja.
Das heißt, wir starten mit dem Schwimmen?
Mit dem Schwimmen. Und Richard Wager, ne?
Richard da kommen wir
dabei. Also unfassbar, 21:31. Ich finde ja, die Zeit allein sagt immer noch nicht so viel, aber wenn man das jetzt in Relation sieht.
Ist, man muss es immer in Relation zu den anderen Athleten
genau.
sehen, ja. Aber ja. auch das ist ja nicht weniger beeindruckend.
Nee, da hat er dem Alistair hat er eine halbe Minute, glaube ich, so ungefähr abgenommen. Das muss man.
Ja, dreiviertel sogar, ne? Was mich so ein bisschen. Haben wir auch drüber geredet und ich habe dir gesagt, so, naja, okay, Brownie startet in Samorin und der Wager auch. Das war für ja. mich im ersten Moment wieder so ein abgeklärtes Spiel,
ja.
Wie man es ja eigentlich auch schon so aus der Kurzstrecke kennt. Und an sich habe ich mir schon gedacht, okay, Wager macht einen schnellen Start, Alistair Brownie sowieso und die beiden wollen sich auch zu zweit absetzen.
Ja. Wenn es geplant war, hat es nicht sollen
sein. Wenn es geplant war, hat es nicht so sollen sein. Alistair hat ja auch danach getwittert, er hat schon schlechte Arme gehabt. Mhm. Weiß man jetzt nicht. Auf jeden Fall hat Richard auch nicht gewartet.
Nee. Würdest du denn sagen, aus deiner Erfahrung, dass sowas überhaupt möglich wäre während dem Rennen? Dass, was weiß ich, mit einem Schlag aufs Bein, dass man sagt, okay, hey, wenn jetzt wirklich abgesprochen war, mach langsamer, mhm. ich halt sowas für schwierig.
Also ich denke mal, wenn es abgesprochen ist, dann denke ich mal, und es hat ja Richard auch ein paar Mal... Der Wager auch ein paar Mal getan, sich einfach mal nach hinten umgesehen
ja.
und hat auf jeden Fall gesehen, dass
also eine Riesenlücke
ist. Also ich denke ja. mal schon, er wusste, ja. dass er alleine schwimmt.
Ja.
Aber ich vermute auch einfach mal, ich denke mal, die Schwimmstrecke war ja nun auch sponsored bei Hoop, ja. also seinem Neo-Sponsor.
Ja.
Und er
war der Local
Hero. Er war der Local Hero so ein bisschen. Ja. Also für ihn ging es dann, also wäre Alistair mitgekommen, wäre schön und gut gewesen. Mhm. Und es wäre auch bestimmt vielleicht so auch so Plan B gewesen. Aber so ist jetzt nicht gekommen. Mhm. Und er hat dann durchgehauen. Einfach ja. auch, um den Sponsor bestmöglich zu präsentieren. Wer weiß, was er noch für interne Prämien bekommen hat, für vielleicht auch einen Schwimmrekord, der dann irgendwie vielleicht auch länger steht.
Der wird stehen.
Der wird erstmal stehen, ja. denke ich auch.
Mhm.
Und genau, dann kam Alistair auch alleine. Also ich habe so dreiviertel Minute Abstand.
Ja. Und dann kam die erste große Gruppe, ne?
Also Fünfergruppe oder so, ja. ne? In die Richtung.
Michi Rehlert war auf jeden Fall da drin.
Michi Rehlert ja. ist sehr gut geschwommen.
Ja.
Richard Murray.
Mhm.
Wo die Frage war, ne? Schafft Richard Murray das mit Alistair mitzuschwimmen? Das hat dann nun nicht geklappt,
ja.
weil das dann sich dann doch zu sehr entzerrt hat. Aber er saß dann in der Gruppe mit drin. Ne?
Das stimmt, ja.
Andi Dreitz war mit dabei.
Das war für mich sehr überraschend. Ich glaube, der Andi war auch super zufrieden mit seinem Swim. Dass er da mithalten konnte, also... Chapeau, kann man nicht anders sagen. Also,
hat er auch gesagt, dass er ein sehr gutes Schwimmen hat.
Also hat er, glaube ich, vorher selber nicht damit gerechnet. Ja, und Andi hat witzige taktische Fehler dann, wie er auch zugegeben hat, gemacht, weil er hat das kleine Kettenblatt demontiert.
Ja.
Das war wirklich eine witzige Story und dann ist ihm mehr oder weniger 10-mal die Kette fast runtergeflogen und hatte riesige Schaltprobleme dann. Deshalb war er auch sehr happy mit seinem 4. Platz. Aber das Schwimmen von ihm, also saustark. Ich glaube, das gibt ihm Mut für weitere Rennen. Ja.
Denke ich auch. Und genau, denn ja, mit etwas Respektabstand Sebastian Kiele und Direkt dahinter auch Lionel Sanders.
Ja, und Boris Stein.
Und Boris Stein.
Also, wenn ich da vorne in so einer Gruppe wäre und wüsste, die drei kommen zusammen aus dem Wasser, dann würden mir die Nackenhaare zu Berge stehen vor Angst, weil eine stärkere Radgruppe gibt es eigentlich auf der Welt nicht. Kann ich mir, also nicht auf also der
Langstrecke. Also ist eigentlich gerade das Nonplusultra, ja, was es so gibt, ja.
Genau, also Boris ist wahrscheinlich, er hatte gesundheitliche Probleme, ist umgeknickt in Südafrika, ist noch nicht so, glaube ich, in Topform gewesen, zeigt auch so ein bisschen sein Resultat. Wenn die drei dann zusammen natürlich aufs Rad steigen, dann ist eigentlich für richtig Feuer gesorgt. Und das Interessante ist aber, dass der Boris dann nicht ganz mitfahren konnte, aber was die anderen dann gemacht haben, da kommen wir gleich, wenn wir vom Rad sprechen, natürlich zu. Das war wirklich, also ja, ich kann es immer noch nicht ganz glauben, das war wirklich einmalig. Und von daher, der Abstand war nicht so groß, wie vielleicht vorher gedacht und wie vielleicht die schnellen Schwimmer, Läufer wie Richard und Alistair und so weiter gehofft haben.
Ich habe ja eigentlich noch so ein bisschen gehofft, aber ich habe mir gedacht, dass dann auch, ja, Fünfergruppe, ich habe gedacht, da kommt, auch wenn diese 20 Meter Abstand waren, dass dort trotzdem so ein Gruppenfaktor kommt. Und so ganz angekommen ist er nicht. Also es war halt, Michael Redd erstmal mit einer super guten Aktion beim Wechsel, wo er eigentlich ja fast eine Dreiviertelminute auf dem Alistair gut gemacht hat und ja fast mit ihm zusammen aufs Rad gestiegen ist, war, glaube taktisch, also war ein extrem guter Move für den Wettkampf. Das hat ihn, glaube ich, richtig viel gebracht. Ja.
Hat ihn wahrscheinlich auch mental dann voll gepusht, dass er sieht von vornherein, wenn er wirklich an sich gezweifelt hat vor dem Rennen, dann hat er da schon gesehen, okay, mit dem Schwimmen, mit dem Wechsel und hat ja auch das Rennen zwischenzeitlich angeführt und das bei Alistair Brownlee, der ja klar, Lionel Sanders, super Favorit und so weiter, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, als nachdem Alistair nachgemeldet haben und nach den Rennen in St. George, haben wahrscheinlich doch die meisten auf Alistair getippt. Von daher für Michi super Position und toller Move.
Genau, und dann hatten wir ja die eine Dreierkonstellation vorne, Andy Dreiz hat noch sehr schnell aufgeschossen. Mhm. Und dann, genau, die Dreierkonstellation, Andy Dreiz, Micha Rehlert und Alistair Brownlee. Alistair,
ja.
Und was mir dort erstmal aufgefallen ist, ist so ein bisschen so das Fahrverhalten von Alistair.
Ja.
Also ich weiß nicht, ob du es im Livestream so gesehen hast, und ich hatte echt immer Angst, dass er eine Zeitstrafe bekommt. Okay. Also es waren ja so diese 20 Meter und ich habe gedacht immer so, naja, irgendwie, es kam mir schon ein bisschen dichter vor, obwohl ja eigentlich ja doch so drei Motorräder drumherum fahren.
Ja.
Und irgendwie waren auch wir öfters so ein paar Situationen, wo ich dachte, okay, jetzt will er überholen, aber kann ich überholen? Ja. Und ich kann es, also das hat mich so ein bisschen so an meine Situation erinnert in Wiesbaden, so diese Unerfahrenheit einfach, die man hat, auch gerade so mit Windschatten, Box, also, dann doch in so einer Gruppe zu fahren.
Das stimmt.
Gerade wenn sie sich vorne abwechseln, dann geht man quasi als Dritter das Tempo vom Zweiten mit, aber auf einmal ist im Prinzip der Überholte vorne einem und dann muss man den Abstand herstellen.
Ja, ich meine, auch bei seinen Mitteldistanzen bisher, der Alistair, er war eigentlich ja auch nie groß Zweiter. Mhm. Ne? Also
als er hat noch nie die Situation gehabt.
Genau. Ja. Und die 20 Meter, selbst wenn man sich auf die 10 Meter trainiert oder 12 Meter sind es ja eigentlich, was sind 20 Meter? Also das wirklich auch dann, das ist schwierig für die Athleten und ich weiß nicht, für viele der Athleten war das mit Sicherheit das erste Mal, dass 20 Meter Abstand war.
Ja.
Und das sind natürlich Riesenlücken. Und dann ist einfach der Faktor nicht so da und der Alistair hat manchmal vielleicht da ein bisschen knappe Messen. Aber sicherlich mehr aus Unerfahrenheit, anstatt da irgendwie einen Vorteil rausziehen zu wollen.
Ja, ich konnte es wirklich da in dem Moment sehr gut nachvollziehen. Weil so ging es mir in Wiesbaden auch. Man ist dann eigentlich so noch wie so drinne, dass man eigentlich so hinterher pushen möchte und so. Und ist eigentlich noch so im Tempo vom Vordermann. Und dann denkt man sich so, oh Gott, jetzt muss ich aber irgendwie wieder zurück. Und öfters, also ganz oft, dann ist er ja auch mal ganz oft so auf der... nicht rechts, sondern auf der anderen Spur, auf der anderen Straßenseite gefahren. Mhm. Teilweise sind ja die Motorräder, die ihn begleitet haben, schon fast so in die anderen entgegenkommenden Athleten hineingefahren.
Ja.
Und da habe ich auch gedacht, da waren ganz viele Situationen, wo ich so dachte, so, wow, was macht er da? Und ich habe eigentlich schon öfters so eine Zeitstrafe gesehen.
Okay.
Ehrlich gesagt, das war...
Ja, war auf jeden Fall...
Das sah auf jeden Fall bei Michi und Andi sah es deutlich routinierter aus.
Ja, das stimmt. Gut, die beiden kennen sich natürlich auch selber, sind Big Friends, die haben sich sicherlich sehr wohl gefühlt in der Gruppe und die haben die Abstände besser eingehalten und der Alistair, ich weiß ja auch nicht, wie K.O. er zeitweise am Rad schon war, weil so schnell wie er dann beim Laufen, sagen wir mal, hat federn lassen müssen, vielleicht ging es ihm auch nicht mehr so gut beim Rad nachher, schwer zu sagen bei ihm immer, ne?
Ist, glaube ich, direkt im Hotelzimmer. Schwer zu sagen, und ich glaube, das ist so, das ist, glaube ich, so die Schwäche, also wenn er ja irgendwo auch irgendwie geschlagen wurde, dann heißt er, ich kann mich ganz gut noch an WTS London erinnern, das war 2010, 2011, ich weiß nicht genau, wo er auch auf einer olympischen Distanz einfach gehämmert ist, bis auf einmal nichts mehr ging und, auf einmal, ja. und dann ins Ziel getorkelt ist.
Ja,
also bis, keine Ahnung, 500 Meter vom Ziel noch auf Platz 1 und irgendwie als Elfter oder so ins Ziel gekommen.
Krass.
Und
sich so auszubelasten, das muss man erstmal schaffen mental, ne?
Das, also, das ist erstmal so ein großer Vorteil, den beide haben.
Beide, ja.
Johnny Brownie ja, auch in, beim
Final
Cosimil.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auf der Mitteldistanz oder spätestens ab Mitteldistanz ist das, glaube ich, so ein, wird es eher zu Schwäche
ja.
als zu Stärke.
Und du hast ja auch immer gesagt, Alistair, ich hatte da deine Worte im Ohr, hat so ein bisschen Probleme mit der Hitze. Mhm. Und es war ja extrem heiß, Continental Cleaner da in Samorin. Also wir hatten auch Athleten von uns am Start, die haben gesagt, 2, 3, 34 Grad. Ja, vielleicht ist dem Alistair, ging es da dann gar nicht mehr so gut. Ne?
Das ist auch, also wo Alistair dann auf jeden Fall vom Rad gestiegen ist, man hat es gleich gesehen. Wenn
ja.
Ich finde, man sieht es total, wenn Alistair auf, beim Laufen nicht gut aus, dann sieht das so ganz schwammig aus und an okay. sich hat er noch einen sehr schönen Laufstil, und das, aber total kraftlos.
Ja.
Gerade wenn man noch, aber zum Laufen kommen wir später noch, wenn man noch im Prinzip Sebi und Lionel Sanders hinterher laufen gesehen hat. Also die sahen aus wie so zwei Büffel, wo das Gatter aufgemacht wurde und dann sind sie hinterher gestürmt. Also von ja. rein von der Energie ganz anders.
Ja.
Aber ja, Alistair hat sich ja trotzdem sich nehmen lassen und sich abgesetzt.
Das stimmt.
Das, also das stimmt. Auch wenn es ihm vielleicht nicht gut ging, konnte er ja nicht irgendwie in dem Moment zu so sagen, ich stecke irgendwie zurück,
ja.
versuche irgendwie so Energie zu sparen, oder ich kann mir auch vorstellen, dass er energetisch einfach von der Ernährung her dort Fehler gemacht hat.
Ja, wobei er ja in den letzten Rennen gesagt hat, das war sein Hauptthema, an dem er arbeiten wollte. Mhm. Ich bin ja in Gran Canaria auch gestartet, wo er da war. Beim Abholen des Rads habe ich nachher gesehen, dass sein Flaschenhalter hinter dem Sattel, der hing gar nicht mehr fest. Also aus dieser Flasche hat er sicher nichts mehr trinken können. Und er hat gesagt, in Utah lief es auch nicht so gut mit der Ernährung. Und das war Priorität für ihn, hier die Ernährung besser zu gestalten für die Mitteldistanz. Hat nicht geklappt.
Anscheinend nicht. Also wenn es jetzt wirklich an der Ernährung lag oder
ja.
vielleicht auch einfach
kann
schlechter Tag,
sein. Aber
kann immer sein. Aber ja, nichtsdestotrotz habe ich mir gedacht, so naja, irgendwie, er hat es ja doch auf dem Rad
volle Kalle
durchdrücken wollen, und aber wirklich direkt den Preis dafür bezahlt.
Ja, aber genau. Also da hat er nicht taktiert, und also ich denke auch, das müsste er ja merken. Also wenn du so da durchdrückst zum Ende und dann so früh auf dem Lauf, sagen wir ja. mal, den Stecker gezogen ist, das merkst du ja am Rad.
Eigentlich schon, ja, ja.
Also bei Kilometer 12, 15 beim Lauf, okay, aber nicht bei Kilometer 3.
Ja. ja, und ich denke mal, wahrscheinlich hat er dann irgendwie hochgepokert und so, aber das ist halt wahrscheinlich dann wirklich so dieses Ding Erfahrung.
Ja, aber irgendwie auch geil.
Eigentlich auch geil. Also es ist
ja
auch
schön, dass er da reinhaut.
Auch gesagt, naja, okay, ja. man sieht auch er ist ein Mensch, ja. und auch er muss irgendwie sich jetzt dann da noch entwickeln.
Ja.
Und ja, André Dreiz hat auch ein bisschen rumexperimentiert, hast du schon gesagt. Ja. Das kleine Klettenbad abgebaut.
Ja gut, das braucht man in Samorin wirklich nicht. Also Samorin hat 150 Höhenmeter, so noch nicht mal ganz der Kurs. Das braucht man da absolut nicht. Ja, hätte er vielleicht vorher ein bisschen probieren sollen, aber ich glaube, mit seinem vierten Platz hat er da eh alles richtig gemacht, und daraus wird er seine Lehren gezogen haben. Aber ja, jetzt wir sind beim Rad und wir müssen Lionel.
Ne? Lionel Sanders und Sebi Kiene,
ja. die dann hinten Also beim Lionel, es war ja schon so super, sein Fahrrad kam ja nicht pünktlich. Also er hatte ganz große Probleme. Er ist aus Kanada direkt rüber geflogen. Und irgendwie three delayed und missed flights. Also er hatte jede Menge Boardingpässe, hat da sehr unterhaltsame Instagram-Videos gemacht, weil er von Air Canada dann stattdessen ein Kamm und ein XXL-T-Shirt bekommen hat. und ist dann damit, hat dann also jeden Tag ein Video gepostet aus Samorin bei Instagram, wo er in dem T-Shirt sitzt und sich dann seine nicht vorhandenen langen Haare gekämmt hat. Also wirklich super. Und er ist dann einmal auch in der Swimshort, in der ganz kurzen rumgejoggt. Also er hat sich da nicht aus der Ruhe bringen lassen. Weil er natürlich seine Vortage nicht so gestalten konnte mit Rad, wie er das wollte. Und ja, den Kerl darf man nicht reizen. Also ich glaube, der hat sich sehr gefreut, dass Alistair kommt, weil er will das direkte Duell mit den Besten. Und ja, er ist, es hat er hier gezeigt, aktuell er und Alistair Brownie das Nonplusultra auf der Mitteldistanz. Kann man nicht anders sagen.
Wobei Sebi Kiene ja auch da wirklich
super,
also
super
gerade einen extrem fitten Eindruck ja. macht oder
aber
bewiesen hat.
Sebi hat es in Utah gesagt, also nochmal ganz kurz, sie haben bei 1,56,09 und...
Sag mal kurz, was war denn deine Radzeit? Was war denn der alte Rekord?
Der alte Rekord?
Der neue Rekord ist ja so ein 1,56,04.
Ja, das stimmt. Oh, das ist jetzt hart. ich hatte so um die 2,05, allerdings mit zwei Stürzen sogar, weil letztes Jahr war es da total regnerisch. Und das sind die Kurven, das sind ein paar 90-Grad-Kurven am Ende vom Ort. Also man fährt aus dem Ort raus und am Ende wieder rein. Da habe ich am Hinweg und am Rückweg leider weggerutscht. Es ist wirklich unglaublich, also was auch immer das für ein Straßenbelag da ist. Also wir hatten ganz anderes Wetter letztes Jahr. und ich hatte so eine 205 und war da, bin auf Position 2 vorgefahren und ja, aber der Rückstand auf Eva Scheltinger, der hat letztes Jahr gewonnen, war dann immer noch 4 Minuten knapp.
Was hast du da an Watt getreten?
Ich hatte 327 Watt im Schnitt. Mhm. Wobei ich ovale Kettenblätter fahre, da muss man immer so 3-4% dann doch abziehen. Aber das ist dann immer noch über 300 Watt. Und da kommen wir auch schon zum Richard Murray, wie er gesagt hat, oder er hat Fotos gepostet, dass er sich im Training 300 Watt gefahren ist. Und das ist zwar cool, 300 Watt, aber da bohrt sich der Lionel in der Nase bei. Das muss man echt mal so sagen, weil der Lionel fährt halt so, wer das noch nicht gesehen hat, so 370, 375 Watt. Das ist schwer vorstellbar, aber das fährt er.
Ich kann halt, also zum Richard, also Richard ist auf jeden Fall ein Typ, ich glaube, das hat, er war ja auch sehr happy da mit seinem Ergebnis. Mhm. Und ich denke, man
super
muss
Lauf
auch,
am Ende.
Ja. Super Lauf. Und man muss sagen, ich glaube, er ist wirklich so der Typ, der wirklich sehr, sehr gut mobilisieren kann. Also ich denke mal so für 5 Minuten so richtig auf dem Rad pushen, ich glaube, ist er richtig, richtig gut.
Das kann er besser.
Kommt ja auch so ein bisschen, er kommt ja auch vom Radsport und da wird ja auch sowas sehr viel gefordert.
Ja.
Generell muss man wirklich sagen, ist eigentlich so dieses... diese Kraftausdauer und diese Zeitfahren auch auf Mitteldistanz inzwischen derartig spezialisiert.
Ja.
Das, man sieht das richtig. Man sieht Richard Wager als erstes fahren, man sieht die Frequenz. Also ich denke halt so, okay, alles in Ordnung. Ja. Danach kommt ein Andi Dreiz oder Michi Redert. Die haben gefühlt die Hälfte der Frequenz.
Ja.
Das sieht schon lustig aus. Also dann sehen die Kurzstrecker so richtig so aus, als würden die so, ja komm, ein Gang, jetzt mach doch mal wenigstens einen Gang höher. Aber es ist etwas ganz anderes.
Ganz, komplett was anderes, ja.
Absolut.
Und das ist halt das Schöne hier, es kommt halt hier raus mit den 20 Meter. Ne? Es kommt raus. Also wenn wir das jetzt mal schauen, 1,56 Lionel, 1,56 Sebi, dann 4 Minuten. Ne? Michi Rehler hat 4 Minuten langsamer gefahren. Andi Dreitz, dann Richard Murray, 2,05. Solche Sachen. Ja, das sind 9 Minuten Unterschied zwischen Platz 1, 2 und 5. Ja, und nur die Radzeit. Das heißt, da muss ich auch schon wieder an die 73 WM aus Australien denken. Da hatte, glaube ich, der Lionel die, ich meine, 17. beste Radzeit und hatte aus seine Worte waren, er hat die höchste Wattzahl ever für sich selber getreten, was für die 17. Radzeit gelangt hat. Da frage ich mich, hey, soll beim Windschattenverbot, soll es ein Rennen alleine sein auf dem Rad? Ja, warum nicht überall 20 Meter? Warum nicht überall 20 Meter? Man kann es ganz leicht kontrollieren bei den Profis, bei den Age-Troopern ist mit dem Platz
was anderes. Wobei ich mir fast gedacht habe, es hat diesmal besser geklappt, weil das Schwimmen so komisch auseinandergerissen war. Hätte ich mir da, also weiß ich nicht, ob das, das Ding ist ja immer, ja.
Na gut, du hast die erste große Gruppe, okay, lass mal Richard Wager und Alistair außen vor, dann hast du die erste Gruppe und dann hast du die super Radgruppe, die 1 Minute dahinter kommt, oder nehmen wir es mal ein bisschen mehr, 2 Minuten dahinter mit Sebi und Lionel und so weiter. Dass die erste große Gruppe einholen, klar. Nur, ich glaube, mit diesen 20 Metern, wo du wirklich mentalen Effekt hast, das hat jetzt der Sebi gesagt, Lionel ist die ganze Zeit vorgefahren. Er ist mit 20 Metern dahinter, mit fairem Abstand. Aber es ist mental, das sagt Kine immer selbst, natürlich leichter, hinter einem zu fahren. Aber du hast halt die Benefits nicht mehr. Und bei den 20 Metern. Und es ist doch kein Wunder, ich meine, der Sebi hat super mitgehalten beim Lionel, aber der Dritte hat 5 Minuten Abstand. Es gab Rennen bei Ironman, da waren die Platz 1 bis 10 waren innerhalb von 4 Minuten. Ja, und mit Top-Leuten besetzt. Und da frage ich mich, hey, 73 WM, was war denn da los?
Ja, es ist interessant. Ich meine, wahrscheinlich wird man, also damals war so ein Indikator in eine Richtung, die es gehen kann. Vielleicht ist es ja auch wirklich etwas, was im Profifeld auf jeden Fall hilft.
Ich glaube.
Die 20 Meter muss man, ja, ich meine, man sollte auf jeden Fall mehrere Rennen dahingehend durchziehen, um zu schauen, wie entwickelt sich die Dynamik, weil, also um halt so, wenn man nach 10 Rennen so ein Fazit ziehen kann und sagen kann, okay, das ist wirklich eine gute Richtung, in die es geht.
In Rot machen sie es ja auch schon, da wird es auch sehr positiv angenommen.
Ja.
Also ich habe auch jetzt schon letztes Jahr ein Rennen machen können in Dänemark mit 20 Meter Windschattenabstand.
Aber was ich mich frage, wie ist es denn, wenn du hast 20 Meter Abstand und dann hast du auf einmal eine Gruppe von 10 Athleten und das alle in 10, also ne?
Ja, aber das Ding ist halt, dass
du diese
Gruppe,
halt
die hast du dann nicht lange. Weil du hast die Gruppe mit 10 Athleten lange, wenn es 10 Meter Abstand sind oder 12 Meter Abstand, dann hast du die Gruppe lange. Da zieht es sich komplett auseinander.
Ja.
Und das ist dann
also reißt das so ein bisschen so, dass es vom Überholen her vielleicht irgendwann schlecht wird, dass man sagt, okay, man möchte nach vorne, aber man schafft das einfach nicht, weil wenn man halt 5 Athleten überholen möchte, dann hat man halt locker schon mal 100 Meter, wo man halt, wohingegen das anders, aber gut, das ist halt, wie du sagst, das ist dann wahrscheinlich über kurz oder lang,
wird
es sich schon gerecht trennen.
Ja, es wird sich wahrscheinlich sehr schnell trennen. Überleg mal die Aussage, wenn Michi Rehlert sagt, als der Sanders in der Kiele kam, das war wie Motorräder, die an ihm vorbeigefahren sind. dann gibt, also das sagt der drittschnellste Radfahrer, ne, an dem Tag, oder der viertschnellste, wenn wir einen Alistair dazuzählen, dann fahren die nicht lange in einer großen Schlange hintereinander, wie du die Bilder aus Hawaii immer kennst. Also das ist meine ganz klare Meinung. Und das hat diese 20 Meter, das Rennen hat, also wurde ja in den Medien hier super, kam es weg, also alle Athleten waren total positiv, die Medien, der Livestream war super.
Der war wirklich super.
Der war richtig gut, der Ticker war super. Das Preisgeld war dasselbe wie bei den großen Ironman-Rennen, also Hut ab, Challenge.
Ja. Auf jeden Fall.
Also ich glaube, das ist ein richtig gutes Ding hier geworden und ich bin ganz gespannt. Sie haben, glaube ich, noch nicht gesagt, ob sie es im nächsten Jahr wieder so machen, dass das The Championship da wieder sein wird. Auch dieser Komplex da ist geil. Trainingsstätten, ja, man kann nur flach fahren oder viel, aber man kann super da trainieren. Und das ist für so ein Championship-Rennen echt gemacht.
Auf jeden Fall. Obwohl, also es ist halt so ein bisschen die Frage, ne? Was macht man jetzt aus dieser Marke The Championship? Also ich bin ja auch irgendwie auch so ein Freund davon, wenn... also an sich ist es natürlich so, wenn man so Rennen hat wie Hawaii oder Rot, ist natürlich auch so ein Mythos, ne? Das ist die gleiche Strecke. Ja. Aber generell finde ich es immer blöd, wenn es nur eine Strecke gibt, die halt gewisse Athleten bevorzugt.
Gebe ich dir recht.
Und diese Strecke war ja nun mal auch für Lionel Sanders ja wirklich sehr, sehr gut. Einfach das dadurch, stimmt. Dass, also das ist auch so ein Faktor, der eigentlich in meinen Kopf nicht so richtig rein will, dass er so eigentlich fast nur oder nur auf der Rolle trainiert.
Ja.
Ja. Da, wo ich mich frage, also wie funktioniert, also es ist ja erstmal sehr effektiv.
Ja,
das sieht man ja auch.
Völlig unbestritten, ja. 5-Stunden-Einheiten, ja.
Da frage ich mich, also wie soll das gehen? Also das ist unglaublich. Er muss irgendwie, also es würde mich mal wirklich interessieren, was er dann so, also generell, was sind da für ein Rollenequipment? Also wenn er halt nur darauf trainierst, dann muss er das erstmal viel investieren. Da habe ich mich gefragt, hat er so ein Premium Swift Account, dass er da halt wenigstens so digital irgendwas hat oder
Netflix
oder alles mehr geguckt oder so. Ja. Du musst doch irgendwie, also
ja, ist brutal. Also ganz ehrlich, also der Andy Potts macht das auch ganz viel, ne? Rollentraining. Aber so 5 Stunden, da muss man sich irgendwie ablenken und frisch sein.
Also ich sag mal so mal 4 Stunden haben dann auch mal gemacht und so, ne? Aber das ist irgendwie so eine Extremerfahrung. Aber
genau, und da freut man sich 3 Monate drüber, ne? Dass man jetzt 4 Stunden Rolle gemacht hat. Ja. Nee, also der ist da krass. Nur was er dann auch macht, er ist zum 73 Panama geflogen. Wofür ist 73 Panama berühmt? Schwimmen ohne Neo und ganz Kurs mit ganz vielen Kurven. Okay. Also ganz unrhythmischer Kurs und er ist deshalb dahin geflogen, weil er das trainieren wollte, die beiden Sachen. Klar, seine Schwäche, Schwimmen, nach wie vor, ist viel besser geworden, aber es ist seine Schwäche. Er wollte sehen, wo er ist und wollte Erfahrung sammeln und er wollte, weil er natürlich sagt, durch das ganze Indoor-Training hat er Probleme auf kurvenreichen Strecken, wollte er eine Strecke haben mit vielen Kurven. Deshalb ist er dahin. Und er hat gebankt, weil es war irgendwie von den Gradzahlen knapp mit Neo-Verbot. Er hat gehofft, dass es Neo-Verbot wirklich gibt. Andere würden sagen, juhu, doch kein Neo-Verbot. Naja, habe ich es ein bisschen leichter als Sanders, ne? Nein, er ist komplett anders drauf und das finde ich beeindruckend. Und in Wiesbaden, du bist ja gegen ihn gestartet, da hat er ja alle nicht so pulverisiert. Also so halt, ne? Auf dem Rad halt. Naja, nachher nicht. Aber auf so einer Strecke, da tut es sich natürlich sicherlich schwieriger, schwerer als jetzt in Samorin. Aber sagen wir kommen zur Ursprungsfrage wieder zurück, wenn das Rennen jetzt rotieren würde auf anderen Strecken, wenn diese 20 Meter bleiben, sehe ich ihn überall vorne auf dem Rad.
Ja?
Ja. Weil auch die bergigen Strecken, die kann er auch... Der kann die Knüppel hart fahren. Und auch diese Belastungs-, also die Intensitätenwechsel ist nicht der allerleichteste, ja. Aber auf den meisten Strecken, also Alistair hat ja natürlich auch gezeigt, dass er jetzt super stark am Berg fahren kann. In Gran Canaria ist er zum Beispiel alles in Aero-Haltung gefahren. 1600 Höhenmeter, ich konnte es nicht glauben, er kam mir oft genug entgegen auf den mehreren Runden, alles in Aero. Ihn nehme ich jetzt immer noch so ein bisschen außen vor, weil er noch ein paar mehr Rennen machen muss, finde ich, um es zu zeigen. Aber von den, sagen wir mal, etablierten bisher auf der Mitteldistanz, egal wohin du das Rennen steckst, wenn es 20 Meter sind, Sebi und Lionel Sanders auf dem Bike.
Bei Sebi denke ich mir öfter so, Lionel Sanders ist für ihn eigentlich so Fluch und Segen zugleich.
Ja.
Ne? Also, weil an sich er einfach, dadurch, dass die so ähnlich sind von der Stärkenverteilung, Lionel Sanders halt noch auf dem Radfahren jetzt gerade doch noch so ein bisschen besser. Bisher war ja eigentlich Sebi so der Ausnahmefahrer. An sich richtig gut, also er hat einen richtig starken Verbündeten.
Sie sind auch Friends, also der Sebi hat am Anfang dem Lionel immer doch Tipps gegeben, weil als der Lionel so ein bisschen rein ist in den Sport oder besser wurde, hat er mehr oder weniger ja so fast einen Ironman jeden Tag trainiert, aber so völlig wahllos. Und der hat der Sebi einmal zu ihm gesagt, Lionel, stop doing an Ironman every day in training. Und der Lionel redet in höchsten Tönen immer vom Sebi. Also ich glaube, er hat da viel gelernt. Und
das fällt ja ihm gerade so ein bisschen auf die Füße.
Ja, er braucht ja auch mal den Anreiz und er hat ihn natürlich mit dem Jan, aber jetzt auf der Mitteldistanz mit dem Lionel, ich glaube, es tut dem Sebi auch gut, auch wenn er aktuell immer knapp den Kürzeren zieht. Aber Bombenleistung von ihm.
Absolut, ja. Also da auch, also wo ich ihn loslaufen sehen, da sah auch echt fresh aus.
Ja, der sah richtig fresh aus und hat sie auch lange offen gehalten.
Bis ich glaube, er sah auch 15, besser, ne? aus. Also allein die Lauftechnik sieht da besser aus als Lionel Sanders.
Ja, Lionel sieht, also man darf es gar nicht sagen. Ne?
Das ist auch so ein bisschen, also man, ja, also
der sitzt, er hat so ein
ja
bisschen
gewonnen, ne?
Ja, ja. Aber ich weiß noch, ich habe ja in Wiesbaden letztes Jahr zuguckt, wo du, darf man ja auch jetzt mal sagen, mit einer 1,10, glaube ich, ne? Und
ja, plus Dixi-Stopp. Ja. Aber mit Toilettenstopp.
Dixi-Stopp, ja. Ja. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, bei dir sieht das ja sehr fluffig und, sagen wir mal, relativ nicht so anstrengend, ja, ich sag mal so, mühelos ist falsch, aber es sieht nicht so anstrengend aus und der Lionel, der fightet einfach wie ein Irrer und sitzt sogar so ein bisschen und du siehst ihm richtig die Anspannung immer im Gesicht. Ist interessant, ja. Also ist stilistisch schön, nee, aber schnell.
Also er hat ja gewonnen, man kann nichts dagegen sagen, aber also es sieht technisch echt nicht gut aus eigentlich so, ne? Aber gut, aber also letztendlich ist es dann doch irgendwo effektiv und er bringt es vor allem auch nach dem Radfahren irgendwie.
Ja.
Dann war es ja auch so eine Laufstrecke, die ja so sehr unrhythmisch immer wieder auf Gras laufen, auf Schotter.
Auf also der Pferderennbahn, es ist richtig fies. Auf dieser Pferderennbahn letztes Jahr, ich weiß es noch, weil es eben nass war, ist man wahrscheinlich noch mehr eingesunken. Also da sinkt man richtig ein. Und diese verdammte Pferderennbahn, die ist lang. Das ist so ein Oval wie eine normale Laufbahn, halt nur, keine Ahnung, 1,2, 1,5 Kilometer. Und das ist never ending.
Ja.
Und dreimal das Ganze.
Absolut, ja, das scheint ihm irgendwo, scheint ihm irgendwo auch dann so zu liegen, so diese. Ja, alles, was so auch irgendwo auf Kraft geht.
Ja, glaube ich auch, mit Sicherheit. Und taktische Spielchen sind eh nicht sein Ding. Der feuert einfach raus. Das Schöne ist halt hier sieht er seine Gegner in dem Oval und so weiter. Er lässt sich ja generell alleine also sehr extrinsisch motivieren. Ne? Also ich weiß, hier letztens ist er gestartet, 73 Oceanside gegen Jan. Da hat er vor 2 Jahren, sind sie zusammen vom Rad und da hat ihn der Jan sofort stehen lassen.
Ja.
Und das beschreibt er als einen der bittersten und lehrreichsten Momente zugleich in seiner Karriere. Und dieses Jahr war wieder Oceanside und er war ganz heiß und heiß und dann hat er den Jan
den Platten
gehabt. Ne? Und dann ist er vorbeigefahren und hat laut geschrien und hat nachher im Interview gesagt, er hat Motivationsprobleme gehabt, weiterzumachen, weil der Jan ausgefallen ist. Das muss ich mir vorstellen. Andere hätten gesagt, yes! Top-Favorit ist raus. Jetzt bin ich the man. Nein, der Lionel sieht es anders und das sagt schon alles über ihn. Und mentale Stärke, Alistair kann ich nicht so einschätzen, kannst du vielleicht besser, aber der Lionel ist mental, glaube ich, aktuell der Stärkste.
Okay. Ja, auf jeden Fall auch ein eigener Charakter.
Ja.
Das muss man schon wirklich so sagen. Und ich würde sagen, ich bin schmunzeln so an dieses Interview, wo Frodo darauf angesprochen wurde. Das fand ich eigentlich so von der psychologischen Seite eigentlich auch sehr interessant, wo er darauf angesprochen wurde, naja, Lionel Sanders, und er hat ja schon vorher gesagt, er würde dich gerne herausfordern und so, und ist dann so ausgerastet, als du den Platten hattest, und wo Frodo meinte so, naja, okay, er kann ja viel wollen und will und so, wir haben hier Ergebnisse, die halt in der realen Welt stehen und so, und
ja,
kann er, also das war so ein kurzer Moment, wo ich schmunzeln musste, wo so man sehen konnte, okay, die Spielchen, die sind auf jeden Fall nebenbei am Laufen.
Ja, das mit Sicherheit, und die tun auch, glaube ich, allen gut. Und jetzt rätseln ja alle um die 73-Krone, ja, Chattanooga dieses Jahr, Lionel, Sebastian, Jan, wenn er denn kommt, und natürlich Alistair. Und das ist wieder ein Rennen, wo
Wobei hier natürlich wieder dann also verkürzte Windschattenboxen.
Genau, also, deshalb sehe ich da den Alistair vorne. Der wird weiterhin lernen bis dahin.
Ja.
Und er wird sich auch hier seine Lehren draus ziehen aus dem Rennen. Aber ich bin gespannt, ob Jan überhaupt kommt. Aus meiner Sicht kann er da nur verlieren. Auf dem Papier ist er der Top-Favorit, einer der Top-Favoriten muss er eigentlich sein.
Ja.
Kurz danach ist Hawaii und gegen Gomez, Sanders und Brownlee.
Weiß gar nicht, ne? Hat er sich da irgendwie groß geäußert oder so? Nee, weil ich denke, also er ist gerade eher so auf der Suche nach diesem perfekten Rennen auf Hawaii.
Wahrscheinlich.
Das ist gerade auch so sein Steckenpferd irgendwie. Ja. Und Frodo ist eigentlich auch einer, der so in der Vorbereitung so perfektionistisch veranlagt ist.
Okay, und da kennst du ihn besser.
Es wäre komisch, wenn er jetzt einfach eine 73-WM einfach so einstreut.
Glaubst du nicht?
Glaube ich nicht.
Okay.
Also,
letztes Jahr hat er es gemacht.
Vielleicht.
Ja, doch. Nee, letztes Jahr hat er es auch nicht gemacht.
Nee, letztes Jahr hat es nicht gemacht.
In Australien hat er es nicht gemacht. Davor hat er es gemacht.
Wo es in Österreich war.
Das ist in Zell am See, das war 2015. Da hat er es gemacht, da hat er gewonnen. Und dann hat er Hawaii gewonnen. ne?
Ja. Ja. Wobei ich denke, dass Zeller See von der Besetzung anders war als jetzt.
Jetzt mit den neuen Kurzstreckern. Also ja, seit jetzt Olympia vorbei ist, ich fahre das auch immer schmerzlich bei den Rennen. Es sind doch viele, die von der Kurzstrecke kommen, die halt wie so eine kleine Auszeit nehmen. Ich glaube schon, dass die wieder in den Olympiazyklus doch einige einsteigen.
Mal schauen. Ich denke, einige werden so einfach mal ein bisschen was anderes machen. Also Richard zum Beispiel, also beide Richards, Varga und Murray. Mhm. Alistair wird man schauen, ja. Was er gerade, also ich glaube, er hat jetzt gerade schon Lust, so auf der Mitteldistanz ja. durchzustarten. Und ich glaube, das Rennen war jetzt für ihn auch so, das ist ja auch etwas wie eben so eine Niederlage. Danach hat er schon immer richtig Bock. Also er mag ja auch so diesen Nimbus der Unbesiegbarkeit eigentlich so sich aufzubauen, was er auf der Kurzstrecke ja sehr lange Zeit er hatte. Und ich denke mal, das reizt ihn schon auf jeden Fall, so einer der besten 73er-Athleten zu werden erstmal. Und dann, gut, muss man schauen, ob irgendwann so das Richtung Langstrecke geht.
Glaubst du, er macht Olympia nochmal? Ich glaube nicht.
Wahrscheinlich nicht.
Lässt zum Bruder, oder?
Wahrscheinlich wird Johnny weitermachen. Aber ich vermute nicht. Ich glaube, dass, so wie ich es jetzt von der Außenperspektive beobachte, entsteht auch gerade nochmal so eine richtige Mitteldistanzszene.
Ja.
Also eine.
Richtig im Boom.
Ja. Vor ein paar Jahren war es ja irgendwo auch so ein bisschen erstmal eine Domäne der Rehlert-Brüder oder von Michael Rehlert, aber eigentlich so ein bisschen so, naja, okay, hier die Vorstufe zum Ironman.
Eigentlich interessiert es nicht so richtig.
Genau. Ne? Ja. Und inzwischen, also viele Athleten sagen das ja selber, dass es eigentlich eine extrem geile Distanz ist.
Ja. Man kann viele Rennen machen, sie können sich oft zeigen für die Sponsoren und das gestiegene Level da von vielen Leuten, das hilft der Szene, ganz klar. Und jetzt stell dir vor, Frodeno noch rein und ja, was mit dem Javi? Wo hättest du denn Javi hier gesehen?
Javi ist auch eine interessante Frage, ja. Ich denke mal,
er hat vielleicht
ist die Frage, ob er es geschafft hätte, mit einem Richard Varga mitzuschwimmen.
Mit Alistair eher wahrscheinlich.
Wahrscheinlich wäre er mit einem Alistair mitgeschwommen, auch wenn, also man, es ist halt immer so, Alistair hat zwar gesagt, er fühlt sich schwach, aber das erinnert mich auch so ein bisschen aus Kurzstreckenzeiten, deswegen war er damals auch nicht so beliebt.
Okay.
Weil wenn er mal nach einem super harten Fight abgezogen wurde und Zweiter geworden ist, dann hat er mal so Interviews rausgehauen, wie so, oh, schlechtestes Rennen, was er je gehabt hat und er hat sich so von Anfang an und schon aufgestanden und gefühlt ein Bein weg. Und da hat man natürlich immer schon gedacht, so, oh, und so ein bisschen erkenne ich, das musste auch gerade wieder, dass so natürlich schlechtes wieder die Äußerung.
Er war sicher enttäuscht vielleicht von sich, dass er da nicht mitschwimmen konnte. Vielleicht, aber
generell. Naja, ja, ich denke, also ich denke mal, dass Javi auf jeden Fall wird solche Sachen sich wie verschätzen, weniger passieren. Also ich sehe Alistair wirklich talentierter eigentlich doch auf der olympischen Distanz. Ich glaube schon, das war eigentlich so für ihn die perfekte Distanz, sowohl von seiner mentalen Fähigkeit als auch von seiner körperlichen Fähigkeit. Und Javi ist halt wirklich ein richtig klassischer Arbeiter. Also er ist vor allem auch einer, der auch nach Also ich denke, er wäre wahrscheinlich auch wahrscheinlich so um die 2 Stunden gefahren und dann hätte man gucken müssen.
Ich glaube es nicht.
Meinst du nicht?
Ich bin ja dieses Jahr ein paar Mal mit ihm gefahren auf Lanzarote und er ist da immer Wettkampftempo-Intervalle gefahren in Aero auf dem Zeitfahrrad. Ich glaube nicht, dass er 2 Stunden gefahren wäre.
Also meinst du etwas langsamer?
Ich glaube, er wäre eher so in der Richard Murray-Region.
Sonst, meinst du?
Ja, 204, 205.
Ja, ja.
Und wenn wir das jetzt gegenüberstellen zu den 1,56 oder 1,57 vom Alistair, ja, ich glaube, er ist der stärkste Läufer.
Ist er und stärker? Das ist halt der Punkt. Ich denke mal, dass Javi immer einen richtig guten Lauf raushaben kann. Und das ist halt die Frage, inwiefern kann er da im Prinzip durch Schwimmen und Laufen, was ich bei ihm eigentlich so standardmäßig als sehr gut einschätzen würde, kann er da das schwächere Radfahren gegen halt diese Überbiker.
Also, wir haben uns da lange unterhalten und er sagte, wenn es ein Kurs ist, wo er viel in Aero fahren muss, hat er Probleme. Er kriegt die Wattzahlen nicht drauf. Halbe Stunde 400 Watt am Berg wären für ihn kein Problem, was ihn natürlich auf so Kursen dann absolut in den Mix bringt. Aber hier auf dem Flachen, mit 20 Meter Abstand, glaube ich, wäre es für ihn am Ende vom Rad vorbei gewesen, für die ganz vorderen Platzierungen. Aber ist es wieder so, ne? Bei Ironman haben wir die 12 Meter und alles ist ein bisschen anders und da ist er wahrscheinlich, wenn er Chattanooga macht und er hat gesagt, er wollte es machen und er gesund und fit ist, ja, ganz klar, dann mit dem Lauf ist er natürlich auch einer der absoluten Top-Favoriten. Wenn nicht, ja, schwer zu sagen. Der Top-Favorit, naja, also wir haben ja mittlerweile 4 Top-Favoriten, würde ich ja fast sagen. Aber hier war es die Leine und mit den 20 Metern, die, wenn man jetzt schaut auf den ersten 4 Plätzen, 4 absolute Top-Biker. Und der Michi Rehlert, ich sag's nochmal, der ist der meist unterschätzte Radfahrer von allen aus meiner Sicht, weil alle ihn immer so ein bisschen als den Läufer sehen. Der ist eine Kanone auf dem Rad und das hat er auch hier gezeigt mit 2 Stunden.
Ja.
Und Sebi
Lange. Es sieht auch so ein bisschen unwirklich aus. Ne? Man sieht ja so auch im Livestream gesehen, der Andi Dreiz ist ja schon eine sehr muskulöse Maschine, ja, dann kommt
Maschine,
Linus
genau.
Sanders und Sebi, das sind ja auch alles wirklich Brecher und die hauen die Wattzahlen runter. Und Michi sieht auch einfach mal wirklich dann wie die Hälfte aus.
Das stimmt.
Da wirkt auch so die Trittwegfans, das hat so ganz komisch gewirkt. So, ne? Aber auf jeden Fall ist mega effektiv.
Er ist mega effektiv und es waren schon oft Rennen, wo ich gesagt habe, mal gucken, wie schnell er Rad fährt oder wo ich auch selber gedacht habe, vielleicht kann ich genauso schnell fahren. Nee, hey, der Kerl kann richtig Rad fahren, richtig, richtig gut und das hat er hier gezeigt. Und er ist mitten in der absoluten Radspezialisten und finde ich richtig geil. Freut mich sehr für ihn.
Auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, wir haben das Rennen eigentlich recht gut aufgerollt, oder?
Ja.
Gibt es so Sachen,
also
was ist dir noch?
Vielleicht noch mal ganz kurz zum Lauf. Sie sind ja dann, als der Lionel und der Sebi, die haben ja dann Alistair ist ja eingebrochen, sie haben sie dann ganz schnell überholt.
Ja.
Und dann war es echt so ein Man-to-Man-Fight. Und
lange, ne?
Sebi hat sich gefreut. Nachher im Interview hat er gesagt, bis Kilometer 15. In Utah hat er wohl deutlich früher Federn lassen müssen. Er fährt die ganze Zeit hinterm Lionel, ohne Windschatten natürlich, aber in dem vielleicht mental leichteren Position. Und dann hat er bis Kilometer 15 mitgehalten. Ist dann der mental Stärkere, der gewinnt? Oder ist Lionel einfach doch noch die Spur fitter?
Ich denke mal.
Am Ende waren es eine Minute 43 Unterschied zwischen beiden.
Ich denke mal, also aufgrund dessen, dass es dann fast 2 Minuten sind, war dann einfach auch Lionel Sanders physisch der Fittere.
Ist einfach
denke
physisch.
Ich. Weil, also, den Anfang vom Laufen, muss ich eigentlich gestehen, habe ich noch gesehen.
Ja.
Danach bin ich selber laufen gegangen.
Ah, sehr gut. Ja, fleißig.
Und habe dann wieder quasi dann die Ergebnisse gecheckt. Aber auch, was ich gesehen habe, ist, dass eigentlich der Sebi auch von der Körpersprache ziemlich auch auf Fight gebürstet war. Also
schon,
er ist vorne
ne?
gelaufen, er sah auf jeden Fall sehr dynamisch aus.
Ja.
Also er ist nicht so irgendwie hinterher und hat geguckt und so, sondern ist wirklich aktiv auch vorangelaufen. Hat auch immer wieder versucht, mal so ein paar Lücken zu reißen, wenn, so wie ich es gesehen habe.
Ja.
Also für mich hat er mental wirklich sehr, sehr stark gewirkt. Und
war
und er wollte, glaube ich, auch den Lionel Sanders so ein bisschen schocken und so ein bisschen auch unter Druck setzen. Und im Endeffekt denke ich einfach wirklich, dass Lionel da in dem Moment einfach fitter war.
Ist einfach noch stärker. Ne? Aber der Sebi, also die letzten 3 Rennen in Cannes hat er alle zerstört mit seinem umgebauten Straßenrad. In Utah war er bombenstark, auch nur geschlagen vom Lionel und vom Alistair. Und jetzt war er wieder bombenstark, also die Form, er macht Frankfurt. Puh, da wird sich Andy Böchra und auch Patrick Lange und wer sonst so noch kommt, die werden sich warm anziehen müssen, glaube ich.
Das denke ich auch.
5 Wochen.
Aber ja, wird spannend. Also ist
gut. Definitiv. Ja, wollen wir noch ein Fazit ziehen hier zum Challenge-Rennen, unser Eindruck?
Können wir gerne machen. Also für mich, also ich bin ja so ein bisschen außerhalb, so Wettkampfpraxis an sich habe ich ja jetzt ja nicht so.
Ist ja schon dreiviertel Jahr her.
Und außerdem, ich bin ja eh raus.
Ach ja, im Ruhestand, ja, der Gregor.
Aber wenn ich das so von außen sehe, also was mir auf jeden Fall gut gefällt ist, und da sehe ich eigentlich so ein bisschen, das sind auch so ein bisschen die Lorbeeren von zum Beispiel Chris McCormick und auch Super League Triathlon, dass so diese neuen Formate geboren werden.
Ja.
Und so diese verschiedenen, da gibt es Super League Triathlon, gibt es Ironman, da gibt es Challenge. Und man fängt an, sich so ein bisschen überbieten zu wollen.
Ja.
Und so dieses ja, wir Challenge oder Super League oder halt so dieses herausragende Event zu präsentieren.
Ja.
Und das Angenehme für uns ist halt, wenn man halt so ein Rennen groß anpreist und die besten Athleten haben möchte und hier papapo, dann muss man halt auch einen ordentlichen Livestream anbieten, ne? Mit ordentlicher Übertragung.
Genau.
Was ja auf der Langstrecke, muss man ja sagen, wirklich lange Zeit.
Also Katastrophe.
Oder teilweise immer noch Katastrophe ist.
Hawaii außen vor.
Ja.
Und sonst Katastrophe, oder? Kann man nicht anders sagen.
Absolut, ja.
Und Super League war wohl prima.
Das Super League war halt wegen von der Übertragung also wirklich überragend.
Ja,
okay. Ja, aber im Prinzip, du konntest eigentlich alles super in Real Life gucken.
Ja, ja.
Und
kam super weg.
War für mich also von der Qualität immer noch besser, weil halt einfach auch mit Emma Frodeno und Chris McCormick, die haben noch Stars eingebaut wie Ian Forbes, Robbie McEwen und so, die haben dann Interviews geführt, die hatten auch so an Berichterstattung drumherum noch sehr viel gehabt, haben es natürlich auch einfacher, weil es kleinere Rennen sind, da sind Pausen zwischendurch.
Das stimmt.
Da kannst du natürlich auch viel mehr machen.
Und es war auch noch mehr Geld, glaube ich, da, um das zu organisieren.
War sicherlich wahrscheinlich auch noch mehr Geld dabei.
Aber hier der Livestream.
Aber ich sag mal so, für auch Mitte-Langdistanz hat er auf jeden Fall neue Maßstäbe gesetzt und hat.
Würde ich auch sagen.
Und da muss es irgendwo hingehen.
Aber hallo. Ja, Ticker war gut, Livestream war gut, da kann man mitfiebern. Und wenn dann ein Kampf oder wenn es spannend bleibt und ein Kampf bis zum Ende ist, ja, was willst du als Zuschauer mehr? Also, da muss es.
Es war so ein bisschen, fällt mir jetzt noch so bei ein, gerade weil ja so viele Motorräder unterwegs waren und ich habe was gemacht, was man eigentlich überhaupt nicht machen sollte. Und zwar so dann im Livestream nebenbei so die Live-Kommentare durchlesen und.
Ja.
Naja, gut, da ging es natürlich ganz schön schnell so in die Richtung das Problem, dass die Motorräder Windschatten geben, letztendlich. Und auch bei Alistair wurde auch sehr viel diskutiert und ist dann auch schwierig, irgendwie Straßenenge sind auch begrenzt. Von der Perspektive ist es auch schwierig einzuschätzen, inwiefern profitiert er jetzt von Windschatten. Aber das ist irgendwo so eine Sache, das muss man irgendwann musst du damit anfangen. Also du musst irgendwann Motorräder da hinsetzen, ansonsten, also um halt auch mal geile Bilder zu
Die braucht man.
präsentieren. Also es bringt nichts, irgendwie jemanden aus 50 Meter Entfernung zu sehen.
Nee.
Das ist dann auch irgendwo langweilig. Da muss man natürlich auch irgendwo
Ja,
ja,
es
so
ist
eine
schwierig.
Entwicklung
Ist es,
starten.
ja. Es ist
Aber
halt in aller Munde, gerade wegen Tim Don letztes Wochenende. Ich sag mal wieder Skandalrennen, Ironman Brasilien, wo er letztes Jahr ganz viele Bilder gab, wo er Windschatten gefahren ist. Und jetzt ist er eine, ich glaube, 406 ist er gefahren. Tim Don, der nie für sein Radfahren bekannt gewesen war. Ich glaube, er ist 20 Minuten schneller gefahren als die anderen Jungs, als die anderen Top-Jungs. Und wenn das ein Sanders macht, ein Kienle macht oder wer auch immer. Aber er ist nie für sein Radfahren bekannt gewesen. Und jetzt fährt er 20 Minuten schneller als alle anderen. Boah, und dann ging natürlich die Diskussion wieder los: Windschatten der Motorräder und und.
Was natürlich auch irgendwo gerade im Zeitfahren ja irgendwo ein Problem ist.
Ja.
Aber das ist irgendwo, ich glaube, es ist nicht so einfach, auch so diese Skills der Motorradfahrer und Kameraleute, das so auch alle
Auch
immer.
das muss sich entwickeln,
Das
oder?
muss sich
Also, die sind
entwickeln.
das
Das
auch nicht
ist irgendwo,
gewohnt.
glaube ich, da
Ja.
muss man in dem Moment wirklich durch,
Ja.
einfach.
Also, man kann sicherlich nicht die ganzen Fahrer der Tour de France und vom Giro, die es vielleicht mehr gewöhnt sind, die kriegt man sicher nicht alle dahin, um jetzt einen Triathlon zu machen. Und wahrscheinlich die Jungs, die jetzt hier zum Beispiel in Brasilien dabei waren, naja, im nächsten Jahr werden sie es besser machen. Wahrscheinlich. Und vielleicht ist es der in Anführungszeichen Preis, den man dafür zahlen muss, was immer ein bisschen ärgerlich ist. Aber am Ende vom Tag, der Livestream war super. Für die Fans war es, glaube ich, sehr gut. Und ja, das Rennen macht absolut Lust auf mehr, oder? Oder gibt es zu viele
Absolut.
Weltmeisterschaften jetzt? Das ist natürlich die Frage, ne? Wer
Na,
ist
das ist auch ein
jetzt.
Punkt, ja.
Ja,
Das ist
wir
auch ein
sind schon
Punkt.
fast wie im Boxen, ne? So kommt es mir vor.
Ja, lass mal zusammen. Also wenn man so zusammensieht, was man alles haben kann, man kann erstmal Europameister kann man ja werden. Es muss man dazu kommen.
ETU.
Es gibt, also jetzt ziehen wir noch mal genauso diesen ganzen ITU-Zirkus auch noch mit rein.
Ja.
Da gibt es erstmal so Sprintdistanz in Düsseldorf. Es gibt die
Ja.
Olympische Distanz in nach Kitzbühel. Dann gibt es natürlich generell auch noch so von ITU-Seite aus auf Langdistanz und so auch noch EMs und WMs und so, was erstmal auch sogar erstmal, ich sag mal, niemanden so wirklich interessiert.
Ja,
Aber
aber klar, mit dem 4 Kilometer Schwimmen und so, oder wie,
ja, 4 Kilometer Schwimmen,
420
120
Grad,
Radfahren und so, ja.
ja.
Dann gibt es ja, Challenge EM,
Challenge EM.
Ironman 73 EM, also es gibt,
Es gibt viel, ja.
du kannst ja locker fünfmal Europameister werden.
Das stimmt, ja. Wäre auch mal interessant, mal auf
Das
Europameistertiteljagd zu
wäre mal
gehen.
was sehr
So
Interessantes,
ein
ne? Wenn
Richard
man
Murray oder sowas, ne?
eine Saison, also das ist ja schon eine Aufgabe, ne?
Ja.
Von Sprintdistanz bis Mitteldistanz.
Ja. Könnte man dem Alistair mal nahelegen, der hätte da sicher gute Karten überall. Man kann auch ja noch Aquathlon-Champion
Ah,
werden,
Sprint schafft
ne?
er nicht mehr.
Ich schwind es nicht.
Sprint ist schon inzwischen, wenn man sich die Leute anguckt, wenn ich da in die Statistik gucke, das sind hohe 90er-Jahrgänge.
Okay.
Und ja, wahrscheinlich dann ist es noch.
Das wird, ja,
Ja gut, also in welcher Position bin ich, um Alistair etwas abzusprechen?
Alistair, du bist gefordert. Wir wollen sehen.
aber ich glaube, dass da inzwischen auf der Sprintdistanz
Ja.
auch so viel passieren kann und so. Und dann kommen immer so schnell diese jungspritzigen Athleten auch noch ran. Das wird schon, ja, wird schon schwierig. Aber es wäre an sich mal eine lustige Herausforderung, ne, wenn es mal
Ja,
so einer den schaffen würde.
war ein bisschen.
Aber das stimmt schon. Also es ist so, da ist auch die Frage, welchen Stellenwert nimmt gerade die Championship ein? In der Triathlon-Welt,
Das
was soll
stimmt.
es denn we werden im Endeffekt, ne? Also natürlich irgendwo natürlich ein Gegenpol zu den Ironman-Events. Ja, aber
Aber
irgendwo, ab wann wird es zu viel?
vergleichen wir die 73 WM mit dem Rennen, was ja wahrscheinlich nahe liegt, die beiden zu vergleichen.
Dann hat man wieder zwei Weltmeisterschaften auf der gleichen Distanz, ne?
Das stimmt. Aber du hast, wenn du mich fragst, per Definition, dann hast du hier einen fairen Weltmeister. Du hast den physisch stärksten Weltmeister hier in diesem Rennen. Und bei der 73 WM, nichts gegen Tim Reed, der natürlich Weltmeister da geworden ist, aber da hat vielleicht nicht der stärkste physische Athlet gewonnen.
Oh,
Wenn ein
jetzt
Lionel, ja, ich
lass
weiß,
das nicht.
das darf auf keinen Fall öffentlich werden, aber es ist doch so, wenn Lionel Sanders, die ich glaube 17. Radzeit hat, mit den höchsten Wattzahlen ever, das kann es doch nicht sein. Also ich ärgere mich da dann schon sehr. Weil wie kann das sein? Wie kann er die 17. Radzeit haben, wenn er alles pulverisiert normal und da fahren Jungs in einem Trupp mit, die sich wahrscheinlich selber fragen, was mache ich denn hier vorne im Radzirkus? Und ein Rehleit kam nicht weg und ein Kienle kam nicht weg. Und wir haben gesehen, was ein Kienle hier, wenn er Platz hat und man ein bisschen Abstand halten muss, ja, dann gibt es einen oder zwei auf der Welt, die da mitfahren können und alle anderen haben 4 Minuten und mehr Abstand. Also von daher finde ich, haben wir hier einen ehrlichen Sieger und bei der 73 WM bei der letzten 73 WM in Australien war es doch deutlich schwieriger. Und ich wenn ich bei Ironman was zu sagen habe, ja, dann würde ich darüber nachdenken. Aber es war wirklich, weil das Geschrei ist immer laut. Klar, ein Lionel brüllt besonders laut in die Richtung. Ja, jetzt sagen alle, dann soll er halt schwimmen lernen. Das hat er jetzt bewiesen, dass er das auch schnell lernt. Er schwimmt jetzt schon vorne weit dabei. Aber
haben denn nicht, ich sag mal, also natürlich haben wir jetzt Überradfahrer wie Sanders und Kille, die davon profitieren. Aber nehmen wir erstmal Radfahrer, die von der Leistungsdichte erstmal ein bisschen weiter drunter sind. Dafür, ich nenne es erstmal die kompletteren Triathleten.
Ja.
Und von der Radleistung her dichter beieinander liegen.
Ja.
Für die wird es ja sehr schwer, sich irgendwie zu separieren oder zu überholen. Was ich meinte am Anfang so mit dieser, dass du halt sehr lange brauchst, um überhaupt vorbeizukommen. Natürlich für so ein Sanders ist es dann mehr oder weniger kein Problem, einfach vorbeizudrücken. Andere werden dann schon so ein bisschen daran gehindert oder die haben es dann
vielleicht
ja, schwieriger.
Müsste man die Zeit des Überholvorgangs etwas vergrößern.
Was dann ja auch wieder, also
das ist nicht leicht.
Das ist so für mich eigentlich so der ganz große Nachteil überhaupt in dieser Mitteldistanz, dass du halt andererseits, okay, es ist halt Sport, ne, dass du immer so diesen Diskussionsstoff hast, ne, was ich für mich persönlich, ich ja als alter Kurzstreckler, immer cool fand, dass du einfach, du bist aufs Rad gestiegen und so, ja. Und auch dort hat es teilweise auch also es gibt natürlich, klar, auch langweilige Rennen, wenn auch im Feld nichts passiert ist, aber ja. Es gibt auch gab auch interessante Rennen.
Ganz klar.
Aber was ich mal cool fand, es gab eigentlich keine Diskussion danach, weil halt
das
klar war und so.
Du sparst dir alles.
Und,
hier gibt es nach jedem Rennen Diskussionen.
Genau, und das ist immer so ein bisschen schade, ja.
Nach diesem Rennen jetzt mal nicht. Vielleicht gab es noch die, also ich habe wenig gehört. Und,
ja.
Und naja, wie du sagst, bei deinem Format oder bei dem Kurzstreckenformat, da gibt es keine Diskussion. Und wenn eben genug Platz ist, da gibt es eben vielleicht auch keine Diskussion. Und alles dazwischen drin, gibt es eben welche. Und vielleicht müsste man da so ein bisschen umdenken.
Auf jeden Fall kann man sagen, ja, hat The Championship wieder viel angeregt,
ja.
viel bewegt.
Mhm.
Ich denke mal,
nicht nur bei uns, sondern bei allen Fans.
Nicht nur bei uns, bei allen Fans. Und ja, und generell, wie du da sagst, für die Entwicklung,
ja.
Dass man bei Ironman schauen wird, okay, gleicht man da etwas an. Also das gefällt mir eigentlich gerade sehr, sehr gut. Wie gesagt, generell so Super League und so, dass gerade viel ausprobiert wird, dass viel Neues gemacht wird und auch so ein bisschen dadurch, dass man so mit diesen Superlativen so um sich schmeißt, man so ein bisschen auch in die Position kommt, okay, wir müssen jetzt aber auch was anbieten, etwas ändern.
Das und ist cool. Mit dem Geld, was viel kommt, ja, muss man ja sagen, aus Asien, aus Bahrain und sonst wo, wo auch Chris McCormick natürlich die super Verbindung hat, aber das tut dem Sport gut, weil es passiert viel und es kommt mehr und das ist so geil, dieses Format, auch dieses Mitteldistanzformat und auch diese kurzen Sachen, wo man vielleicht ein bisschen, oder ich war skeptisch vor dem Super League-Ding und es war so ein krasser Erfolg und da muss in die Richtung, muss weitergehen und ich glaube, das tut dem Sport komplett gut.
Absolut.
Ja.
So, was wir so ein bisschen, ich sag mal, ja, sträflich vernachlässigt haben, sind ja eigentlich, ja, die Frauen.
Oh ja.
Die haben wir sogar, gut, da muss man auch sagen,
das Rennen der Frauen, ja.
Das Rennen der Frauen.
Ja, es gibt.
Wollen wir noch? Ja, klar, ne, so ein bisschen Gleichberechtigung muss schon sein.
Da müssen wir vielleicht ganz kurz, ne, und da kann man ja, also das Rennen der Frauen kann man ja gar nicht besprechen ohne den Namen Lucy Charles. Vielleicht haben die noch gar nicht alle gehört.
Ich zum Beispiel nicht. Also da muss ich sagen, und da deswegen, ich bin da auch so ein bisschen raus, also Asche auf mein Haupt, aber.
Ja. Du hast
Coach, da gebe ich mich ja ziemlich aus, aber so, da ist echt für mich so die Situation. Da sind Namen für mich auch einfach neu.
Okay.
So, ne? Ja. Klar, also, ich kann was mit Annabelle Luxford anfangen, ich kann was mit Rachel Klammer anfangen, Anja Berenik, aber zum Beispiel, ja, die Siegerin, dachte ich zum Beispiel, okay.
Ja, Lucy Charles, Großbritannien, Jahrgang 93. sie kommt vom Schwimmen, ist eine 23,25 geschwommen. Der Sebi ist geschwommen, nur mal als Beispiel, eine 24,45. Also, sie ist Weltklasse-Schwimmerin und sie startet im Triathlon komplett durch. Sie hat Gran Canaria gemacht. Dann hat sie, da wurde sie Zweite, dann hat sie zwei Wochen später Lissabon, Challenge Lissabon gemacht, da hat sie gewonnen. Dann hat sie zwei Wochen später Ironman Lanzarote gemacht, Langdistanz, knüppelhart Radstrecke, da hat sie gewonnen. Und zwei Wochen später, ich kann das selber gar nicht glauben, macht sie jetzt hier The Championship mit und alle reden von Rachel Klammer und von Heather Vertel und Annabelle Luxford und allen, ja, und wer gewinnt? Lucy Charles. Und sie ist, glaube ich, in ihrem zweiten Profijahr erst. Erstes oder zweites. Natürlich, sie hat die Schwimmvergangenheit, aber sie war dann Age-Group-Triathletin und ja, jetzt räumt sie bei den Profi-Frauen alles ab und das mit Jahrgang 93. Ne? Eine Annabelle Luxford für das Jahrgang 82.
Extrem beeindruckend, ja.
Wirklich beeindruckend und es geht ja im Moment gerade, es gibt einen Streit in Anführungszeichen mit zwischen Chris McCormack und Brad Sutton. Weil Chris McCormack hat.
Weil gesagt, er gesagt hat, genau hier.
Hast
ja, ich hab's in Italien rief, ja, hat es auch nicht mehr so drauf auf genau, der Mittelstrecke und so.
Heather Jackson ist schneller und natürlich die Holly Lawrence, die vielleicht aktuell auf der Mitteldistanz ja wirklich die stärkste ist. Ja, und abgesehen jetzt von Daniela Rüff, wo kommt eine Lucy Charles hin und wie wird sich eine Lucy Charles entwickeln? Weil sie sitzt auf dem Rad noch nicht so wie die anderen und gewinnt trotzdem schon die Rennen mit den absolut harten Radstrecken. Und ob Langdistanz oder Mitteldistanz, das stört sie auch nicht so wirklich. Warten wir mal ab, wenn die ein bisschen optimiert wird auf dem Fahrrad. Tja, das ist eine, wie sagt man so schön, to watch.
Kann so im Prinzip so die nächste Frau werden, die so ihre eigene Ära anstößt.
Wenn es ist, die Dani ist ja irgendwie, hat Rückenprobleme dieses Jahr so ein bisschen, hat dann, hat ja auch Südafrika, hat sie gewonnen, meine ich. Dann hat sie ihn auf Gran Canaria mal 3 Wochen nach der Langdistanz mal nicht gewonnen und schon redet die ganze Welt. Ne? Sie startet ja jetzt auch in Rot. Wenn sie da die unglaublichen 8:18 von Chrissy Wellington vielleicht schlagen wird, dann ist es doch wieder die Frau to beat. Und ich sehe es auch wie Brad Sutton. Sie ist die Frau to beat. Nichtsdestotrotz finde ich es gut, wenn sie nicht mehr die absolute Alleinherrschaft hat, sondern Holly Lawrence, Lucy Charles und so weiter da ein Wörtchen mitspielen. Und das war sehr beeindruckend, wie ich fand hier.
Ja, absolut. Ja, es ist mit Brad Sutton ist mal lustig, ne? Also das er hat mal sehr schnell Majestätsbeleidigung, wenn man im Prinzip seine Asse angreift. Das
darf man nicht machen.
Darf man nicht machen.
Goldene Regel.
Aber ich fand dann auch sehr lustig, dass er dann direkt auf Gwen Jurgensen verwiesen hat und die eigentlich ja auch komplett gerade raus ist und eigentlich ja schwanger ist und so. Ja. Eigentlich wird er, was hat denn die jetzt damit zu tun? Aber so direkt so, oh, und ich beweise es euch.
Die Gwen muss jetzt herhalten, ne? Also machen Sie zu, dass es mit der Schwangerschaft schnell läuft. Ja. Also,
gut, ja. Aber irgendwo, ja, ich sag mal, das sind ja auch beide so Typen, McCormick und Brits hatten ja auch irgendwie, die leben ja auch so ein bisschen davon, auch so ein bisschen von diesem Trash-Talk und so. Und das ist ja auch so ein bisschen etwas, was die Szene ja unterstützt, so dieses... Ja.
Macht's unterhaltsam, oder?
Es macht's ja im Endeffekt unterhaltsam, auf jeden Fall.
Aber ich glaube auch, das Frauenrennen war ein extrem spannendes und
ist halt schade, das hat man halt deutlich weniger mitbekommen, ne? Auch allein von der Übertragung. Das ist halt weil ein bisschen fallen die Frauen ja schon hinten drunter.
Vielleicht die ganz großen Namen im Vorfeld, die waren ja eben bei den Männern, waren einige davon am Start. Bei den Frauen, dann, wenn die Dani Rüff dabei gewesen wäre und vielleicht dann noch die Holly Lawrence oder so und so ein Zweikampf, dann wäre es vielleicht auch ein bisschen anders gekommen. Aber das ist natürlich auch medial schwierig, das vielleicht, allein durch die Zeitversetzung so direkt zu übertragen, also so direkt so rüberzubringen. Also ich glaube, das ist nicht ganz so leicht.
Gut, da bräuchte man noch viel mehr Material, viel mehr Motorräder, die auf der Strecke rumfahren und so. Da hat man noch das Windschattenproblem noch größer. Also das ist auch Geld- und Materialfrage irgendwo ganz klar, ja.
Und das macht es schwieriger, aber ich glaube auch, es war ein super spannendes Rennen und ich glaube 30 Sekunden waren es am Ende, 35 Sekunden Unterschied. Also das war ein harter Fight. Und
absolut, ja.
Super Rennen.
Absolut. Ja, wer mich überrascht hat, war eigentlich Rachel Klammer. Die einzige, die ich sagen kann, die auch in meiner Trainingsgruppe war.
Ja.
Aber das hat mich wirklich überrascht, weil ich hätte sie eigentlich nicht so stark eingeschätzt. Ich dachte so, Rachel ist, ich will jetzt also niemandem zu nahe treten, aber jetzt nicht für starkes Radfahren bekannt.
Okay.
Ist ja eigentlich auch so von, wenn man allein schon so von der Körperstatur guckt, teilweise die Hälfte von den anderen.
Ja, sie ist nicht adipös.
Und
hatte die schnellste Laufzeit.
Die schnellste Laufzeit, also hat sich es an sich auch gut eingeteilt und natürlich, also jetzt mit einem Radspeed ist nicht unbedingt vergleichbar, aber für ihre Verhältnisse muss ich echt sagen, also hat sie sich echt gut präsentiert auf ihrer ersten Mitteldistanz.
Okay.
Muss man ja auch immer mit dazu bedenken, ne? So erstes Mal auf dieser Distanz. Hat mich echt überzeugt, hätte ich so nicht gedacht.
Ich habe mich ein bisschen blenden lassen, weil sie ja schon so ein bisschen als so vielleicht die Favoritin angekündigt wurde. So kam es mir zumindest zu Lula, oder zu einer der Favoriten. Vielleicht
ich glaube, sie hat sich aber auch gar nicht selber gesehen. Also sie war, glaube ich, das war auch eher so eine Sache. Also für Richard war auch klar, dass er startet und sie als, als Lebensgefährtin von Richard hat sich so ein bisschen überzeugen lassen und hat das einfach so mitgemacht und auch ein paar Wochen vorher sich aufs Zeitfahrrad gesetzt. Und wie gesagt, also es ist halt so, sie ist auf jeden Fall eine sehr gute Schwimmerin, sehr gute Läuferin. Mhm. Richard hat auch mal gesagt zu mir, weil dann hatte sie auch mal nach irgendeinem Rennen Probleme mit der Raddisziplin und dann meinte er so, wir sind daran arbeiten, aber das Problem bei ihr ist, sie liebt es nicht. Mhm. Und deswegen hat er gesagt, er kämpft auch mal Schwimmen, er versucht, das Schwimmen zu lieben, um sich zu verbessern.
Okay.
So, und aber da hat sie sich dann, muss ich echt sagen, gut verkauft.
Ja,
also Hut ab.
wenn du es, ja.
Im Gegensatz vielleicht zu Anja Beranek, die enttäuscht sein wird.
Ich glaube, auch Anja wird enttäuscht sein, ja. Hat sich sicherlich da mehr ausgerechnet und ja, also sicher nicht ihr Anspruch, der die Polizei.
Aber gut, das
ist,
wie kann halt
ist am Ende geworden.
Siebte.
Oh, ja.
Wobei es halt auch, also es ist halt, naja gut, siebte.
Ja, aber das ist, sie war, glaube ich, vierte auf Hawaii.
Dennis, ja,
ja, und absolut. Sie ist gewohnt, Mitteldistanz und Langdistanz vorne dabei zu sein. Also sicherlich, sie wird unzufrieden sein.
Absolut.
Ja. Aber sonst, ja, auch das Frauenrennen, glaube ich.
Hat viel geboten. Spannend. Also viel zum geboten. Schluss von der Spannung halt ja. Denn sogar mehr denn letztendlich als Männer.
Spannender war es, ja.
Spannender war es.
Und es gibt eine strahlende Siegerin. Und ja, gibt es nicht oft, dass die Siegerin der Frauen schneller schwimmt als der Sieger der Männer.
Das stimmt.
Naja. Championship aber bietet
es kann Neues. Demnächst, wenn es weitergeht, dann kann es demnächst öfters passieren.
Das stimmt. Da hast du recht. Ja, mit Lucy, das ist wirklich beeindruckend. Ja.
Absolut. Ja.
Einiges durch.
Haben wir eigentlich so ganz gut aufgearbeitet, denke ich mal.
Ja.
Ja.
Jetzt stehen die Langdistanzen erstmal im Fokus, würde ich sagen. Ne? Also für die Mittel- und Langstrecke große Aufeinandertreffen auf der Mitteldistanz. Jetzt ist noch die Europameisterschaft von Ironman ist noch, die ist jetzt nämlich ja, Wiesbaden ist ja nicht mehr. Elsinore in Dänemark in 2 Wochen. Da werden wir vielleicht den einen oder anderen nochmal sehen, der auch hier am Start war, aber dann geht es schnurstracks in die großen Langdistanzrennen. Ja, und dann sammelt sich alles wieder so Ende August für Anfang September Chattanooga. 73 WM. Das wird ein Knaller.
Wird der erste große richtige Knaller. Das also jetzt auf.
Mitteldistanzmäßig ja. Wird das ein Knaller, wenn's. Wenn der Javi wirklich kommt und wenn der Jan vielleicht doch sagt yes, dann wird es ein Knaller.
Absolut.
Und der Lionel, der schmeckt jetzt wahrscheinlich schon Blut, wenn er daran denkt. Der ist heiß, der
Mann. Ja, der ist absolut heiß.
Und der will auch diese 73 WM und Windschatten hin und her und 12 Meter und was auch immer. Der will Gegner und der ist heiß. Und ja, da profitieren alle von.
Absolut. Matthias, auf jeden Fall vielen Dank, ne, dass du mich hier unterstützt hast.
Ich habe zu danken.
Wo ich heute mal fremdgegangen bin.
Zu den längeren Strecken.
Zu den längeren Strecken. Aber eigentlich für mich war es eigentlich auch mal interessant zu sehen, wie so die, ich sag mal, die alten Kollegen, die ich aus den Wettkämpfen kenne, wie die sich dort zu schlagen spannend, und so. Ja. Und war eine spannende Sache.
Hättest du gedacht, Richard kommt weiter nach vorne?
Welcher jetzt?
Murray.
Ja, also wie gesagt, das war halt für mich so schwer einzuschätzen letztendlich, ja. Ne, weil ich es nicht wusste. Aber jetzt so die Leistung, die er präsentiert hat, kann ich persönlich sehr gut nachvollziehen.
Okay.
So für mich einfach so auch, ja. Auch diese Radler, weil es ist einfach auch offenbar, es ist was anderes. Das ist ja auch so ein bisschen in Triathlon-Kreisen ja auch so ein bisschen, was mich ja persönlich mal so ein bisschen so, naja, wo ich so ein bisschen Anstoß nehme, so man sagt so, okay, er ist ein stärkerer Radfahrer als der. Ja. Kein, wie soll ich sagen, Nino Schürter zum Beispiel, hier Mountainbike-Weltmeister, wird sich doch niemals über einen Alberto Contador erheben. Die werden natürlich ganz, die haben ganz andere Fähigkeiten oder Wut von Art auf dem Cross-Bereich oder was weiß ich. Oder
kann man alles nicht so vergleichen, willst du
das
sagen.
Das ist natürlich, oder allein, sagen wir mal, im Straßenradsport, Toni Martin als Zeitfahrer gegen einen Bergfahrer zum Beispiel. Das sind ja ganz verschiedene Sachen irgendwo und Sachen, die gefordert werden. Und es ist, also ich kenne die Erfahrung ja selbst, es ist echt was anderes, wenn man auf dieser Zeitfahrmaschine sitzt. Ich habe ja auch in Wiesbaden damals zum ersten Mal draufgesessen und gedacht so, was geht hier ab? Und
wie soll man lieber?
Das ist, also das ist wirklich, war enttäuscht, als ich die Fotos gesehen habe, also wie aufrecht ich drauf, ich habe mich gefühlt, als würde ich hier fast den Asphalt küssen, aber ich saß so aufrecht drauf.
Ja, ich weiß noch, wir sind, Steffen Justus, du und ich und deine Frau, wir sind zusammen mal eine Trainingsrunde in Wiesbaden gefahren und das war lustig, weil ihr habt beide so gesagt, ja, und das ist so und die Bremse ist das und wir liegen so drauf und ich habe gedacht, ey, ich fahre.
Für dich war so komplett so
Weltklasse total
normal stuff und so, ne?
Und wir reden schon über Sachen und waren voll gestoked und wow, und es flattert und ja, es war super, aber okay, genau. Genauso wird es natürlich den längeren Langstreckern aber gehen, wenn wir mal so hintereinander fahren müssten, alle, um Gottes
Willen. Aber das ist halt so von der Sache her, ich kann, das ist, Richards Leistung kann ich sehr gut nachvollziehen, weil ich glaube, ich hätte da auch so mit diesen Zeitfahren so die gleichen Probleme oder hätte ich auch allein vom Training, wer hat, also es ist, ich kenne, wie er richtig anknallen kann, wie er von Feld zu Feld eventuell sogar springen kann und so, wie er dann, das ist so sein Ding, aber
fürs
Zeitfahren auch allein, wie wir schon gesagt haben, rein optisch, das sieht schon was.
Sieht
was
ganz beim Lionel anders aus.
Das sieht ganz anders aus.
Sieht auch anders aus.
Absolut.
Und beim Alistair, da sieht es auch irgendwie anders aus und trotzdem ist er so schnell. Es sieht nicht so aggressiv aus wie der Lionel.
Absolut.
Und wie der aber irgendwie ist er halt trotzdem in dem Mix. Und ich glaube, da haben auch alle, naja, jetzt ist ja kein Geheimnis mehr, aber bevor er auf die Mitteldistanz kam, du hast mir vorher schon gesagt, dass er so stark Radfahren wird. Ich habe auch gesagt, ja, so stark. aber nach Gran Canaria war es eigentlich schon klar. Als Beispiel der Peter Himmerich, der hier einen super sechsten Platz gemacht hat, ne, den hat er vollends distanziert in Gran Canaria.
Ja.
Der wurde da Zweiter und ich weiß nicht, über 10 Minuten Rückstand oder irgendwas Verrücktes. Mhm. Also, ja, das ist beeindruckend, wie er auch sich am Rad so schnell gebessert hat.
Absolut. Wie gesagt, auf jeden Fall, Matthias, vielen Dank, dass du mir beigestanden hast hier.
Ja, ich habe zu danken.
Ansonsten, ja, das nächste Mal muss ich mich dann doch wieder ein bisschen mehr um die Kurzdistanz kümmern. An dieser Stelle riesen Glückwunsch erstmal an Justus Nieschlag, falls du uns zuhörst. Ja, Riesending, hat mich sehr gefreut. Heute Weltcup in Cagliari in Italien.
Ich hab's gelesen, ja.
Vierter Platz. Super. Also endlich nach langer, langer Zeit.
Schnellste Laufzeit, ne?
So genau habe ich noch gar nicht. Ich habe wirklich nur so Twitter durchgecheckt.
Schnellste Laufzeit irgendwie, ja, gesehen.
Auf jeden Fall, ja, gerade nach Yokohama, wo er, also er hat wirklich schon sehr, sehr viel Pech gehabt und jetzt Yokohama auch direkt wieder einen Platten gehabt und deswegen aus dem Rennen gewesen. Und das hat mich wirklich sehr, sehr gefreut. Das nächste Mal kommt dann auch wieder Kurzstrecke, da kommt Laura Lindemann.
Spannend.
Ich meine, so gerade die Frau auf der Kurzdistanz. Ja. Ich habe eigentlich schon am Freitag versucht, eine Folge mit ihr aufzunehmen. Es hat leider nicht geklappt, weil sie in Kienbaum ist, im Trainingslager. Kennst du Kienbaum?
Nee.
Ah, du kommst aus dem Westen, ne? Kienbaum war so in der DDR so damals so der Leistungsstützpunkt.
Das Malle im Osten?
Also Lionel Sanders würde sich da wohlfühlen. Da gibt es auch so eine Kammer, da wo du die Höhenluft simulieren kannst und so, wo du halt eingesperrt bist und so. Okay. Ich glaube, für jeden damals war es...
wir sind hier kurz hier, Frankfurter Airport, ne, ist nicht weit von Wiesbaden.
Und Matthias muss gleich los. ja, genau, also eigentlich, du bist wirklich im Nirgendwo, also du bist wirklich draußen irgendwo in Brandenburg und das merkt man auch an der Internetverbindung. Und wir haben tapfer gekämpft, aber irgendwann hat es dann einfach dann keinen Sinn mehr gemacht und wir werden es aber auf jeden Fall jetzt die Woche nachholen und ich hoffe, das noch vor der Bundesliga in Kraichgau, die jetzt am kommenden Wochenende ist, zu Ende zu bringen.
Ja,
cool. Aber wie gesagt, ja.
Vielen Dank.
Vielen Dank, Matthias, vielen Dank an alle Zuhörer und bleibt uns gewogen. Wir trinken noch ein Bierchen, ne?
Ja, so machen wir es. Das Wetter ist noch schön.
Sehr gut.
Danke, Gregor.
Ciao, ciao.